Wir sind ja die letzten paar Mal dran, das Thema das angenehme Wesen im biblischen Sinn angenehm anzuschauen und zu schauen, wie der Herr uns gestalten, wie der Herr aus uns etwas machen will. Und das haben wir kurz Input gehabt. Vorher haben wir über Sanftmut geredet und haben festgestellt, dass das Ganze ein interessanter, fester Begriff ist, der nichts mit weich oder schwächlich zu tun hat. Und dann kommen wir in diesen Bibelstellen, in diesen Abschnitten, die ich vorgelesen habe, kommen wir nachher weitere Begriffe vor. Und ich werde einen von diesen Begriffen heute anschauen, beziehungsweise zwei, weil sie doch zwei Begriffe, die sehr nach miteinander verknüpft sind. Im Kolosser 3,12 heisst es ja so, zieht nun an, als die Auserwählten Gottes, als die Heiligen und Geliebten herzliches Erbarmen, Freundlichkeit, Demut, Sanftmut, Geduld. Da steht Freundlichkeit drin. Im Galater 5 heisst es nachher, bei dieser Frucht vom Geist, die man herausgefunden hat, dass schlussendlich ein angenehmes Wesen ein Auswuchs ist in dem Sinn, also Frucht, dieser Frucht entspricht, heisst es nachher, die Frucht aber des Geistes ist Liebe, Freude, Friede, Geduld, Freundlichkeit, Güte, Treue. Als ich dann nachschaue, was der Begriff Freundlichkeit wirklich heisst, habe ich etwas ganz Spannendes festgestellt, es gibt viele Bibelstellen in der Bibel zum Thema Freundlichkeit. Es schmeckt aus sehr, wie freundlich der Herr ist und so weiter und so fort. Der Begriff freundlich als Begriff, sowohl im Hebräischen wie auch im Griechischen, gibt es nicht so. Und zwar Geduld, und das heisst eigentlich Gütigkeit und Güte. Ja, ist das nicht das Gleiche? Nein, ist nicht ganz gleich, den Unterschied erklären. Und auch im Dings, im Kolosser heisst es eigentlich, so zieht nun an, herzliches Erbarmen, Güte, Demut, Sanftmut, Geduld. Und ich werde heute über die Güte oder die Gütigkeit ein bisschen reden. Und zu dem Begriff gütig, gut, freundlich gibt es sehr, sehr viele Bibelstellen im Alten wie im Neuen Testament. Und zuerst, was ich gemacht habe, habe ich geschaut, ja, welche Worte werden überhaupt gebraucht und dann irgendwo mit freundlich oder gütig übersetzt. Und es hat im Hebräischen drei Worte, die gebraucht werden, die eine Bedeutung haben. Und im Neuen Testament sind es primär auch drei. Von dem her. Und das häufigste im Neuen Testament in diesem Zusammenhang ist wirklich der Begriff Gütig oder Gütigkeit. Auch irgendein Wort ist, das wir nicht so gut kennen. Aber es wird dann relativ gut beschrieben, wie der eine hier in diesem Buch, was hilfreich ist, für so Definitionen von so Worten wirklich anzuschauen. Und Gütigkeit bedeutet eigentlich einfach, dass etwas vorteilhaft ist, dass es gütig ist, dass es freundlich ist, dass es gut ist, dass es mild ist, dass es weich ist. Und zwar in dem Maß, dass es etwas ist, und weich nicht im Sinne von schwächlich, sondern es ist etwas extrem Starkes auf eine andere Art, und zwar so stark, dass es alles, was hart ist und fest ist, also falls es im Fest ist, kann weich machen. Also ein Wesen, das einfach es herbringt, die Verhärtung. Die Verhärtung, die irgendwo da ist, einfach wirklich aufzuweichen. Und ich habe das selber erlebt, aber nicht so verstanden. Und ich erlebe das immer wieder. Es ist so, wenn ich ausnahmsweise mit meiner Frau eine Auseinandersetzung habe. Und meine Frau und ich, wir haben ab und zu Auseinandersetzungen. Und wer die Schuld ist, spielt gar keine Rolle. Es ist einfach interessant, wenn in dieser Situation, und das passiert mir relativ häufig, irgendwie in die Selbstverteidigung und in Selbstmitleid reinkomme, und ich glaube, wir kennen das alle ein Stück weit, dann fängt sich das Ganze an zu verhärten. Dann wird es so hart, so bös, so heftig, so unangenehm. Und dann ist es sehr, sehr häufig so, dass es so eine Phase gibt von ein paar Minuten bis maximal ein paar Stunden, maximal, das halte ich nämlich nicht aus, wo ich irgendwie merke, wo ich zu rattern und zu hirn und zu mechen und mit der Zeit merke ich, wie wirklich genau das, die Güte vom Herrn kommt und fängt an aufweichen und sagt, du Marc, es hat immer einen Teil bei dir. Und wenn du jetzt auf meine Güte und auf das, was du aufbauen, dann kannst du nachher anfangen, auf das Gegenüber zugehen und dort um Vergebung bitten, für deinen Teil. Und Ich werde nachher auf einen von mir von den wichtigsten Versen im Zusammenhang mit der Stärke von Güte zu reden kommen später. Und gleich ist es für mich so ein Bild geworden von der Güte vom Herr, in dem Sinn, dass sie wirklich die Fähigkeit hat, dort, wo ich verhärtet werde, egal um was es geht, wirklich kann reinkommen und das richtig gehen kann aufweichen. Und zwar so kann aufweichen, dass ich meine Stellung, meine Position, wenn es so nötig ist, zum Teil komplett aufgeben. Und so völlig von jeglicher Versteifung und Verhärtung von der Position wegkommen zum Punkt, wo ich nachher wirklich kann Buß tun über den Teil, den ich falsch gemacht habe. Und ich habe das gemerkt, über die Jahre, dass das etwas ist, was mehr und mehr ich spüre, dass der Herr einfach wirklich das in uns und an uns wachsen lässt, dass wir uns nicht versteifen, sondern dass wir die Güte, die Gütigkeit, die Freundlichkeit, das Vorteilhafte, das Milde wirklich einfach auch erleben und uns teilwerden lassen, dass wir andere Menschen nachher ganz anders ihnen können begegnen. Und das ist so die häufigste Anwendung von dem Wort. Es wird auch ganz klar als Wesenszug vom Herrn im Neuen Testament schon beschrieben, dass er eben gütig, freundlich, mild, vorteilhaft weich ist auch. Nicht verweichlicht, das ist absolut nicht das Gleiche, sondern eben einfach weich. Und ich glaube, wir merken das bei Menschen, wo das sind, dass sie Menschen, die es herbringen, wenn wir mit denen zusammen sind, dass unsere Intensität, der Eifer, das wo irgendwie auf eine Art und Weise, von einer Art gehärt werden, einfach irgendwie wie Fahrt von uns abfallen. Weil sie Menschen sind, die einfach eben mild sind, gütig sind. Und dadurch, dass wir einfach feiner werden haben, oder? Es gibt nachher einen Begriff, der im Neuen Testament gebraucht wird, der auch gütig heisst, der aber sehr, sehr aktiv ist, wo nachher wirklich das auch tun. Es ist interessant, dass sehr häufig der andere Begriff gewählt wird und die Güte, die aktiv wird, die wirklich schlussendlich eine gute Handlung mit sich bringt, in dieser Art und Weise nicht so viel erwähnt wird. Etwas weiteres, wo viel gebraucht wird, wo mit Freundlichkeit ist, ist der Begriff Milde. Und Milde, ich glaube, das wissen wir auch, was es heisst. Einfach mild. Ein mildes Klima, das ist für uns alle klar, das ist einfach so etwas Angenehmes, so etwas Wohliges, so etwas Sanftes, so etwas Feines, wo man sich einfach wohlfühlt. Oder? Und das sind die neutestamentlichen Begriffe, die gebraucht werden im Zusammenhang mit Güte oder Freundlichkeit. Wenn wir ins Alte Testament schauen, ist es interessant, dass wir dort ganz, ganz nach etwas herkommen, wo wir schon angeschaut haben. Und zwar ist dort ein Begriff, ist Gunst und Gnade. Über das haben wir schon einmal geredet, ausführlich. Und im Alten Testament der Begriff freundlich oder gütig hat einen Anteil von Gunst, von Wohlwollen. Haben wir also gefunden, dass Gunst das Wohlwollen ist, oder? Und gütige Menschen sind wohlwollende Menschen. Auch. Ganz klar. Weil das ist etwas, wo man einfach schlicht und ergreifend nicht kann sein. Man kann nicht Gunst haben und nicht wohlwollend sein. Von dem her ist es ein Teil, der wirklich dort reinkommt. Ein anderer Begriff, der häufig übersetzt wird, ist mit Güte, Gnade und Treue. Im Alten Testament. Das ist in einem Wort in dem Sinn zusammengefasst, wo alles so zusammenkommt. Und das wird auch sehr, sehr viel verwendet. Und mir ist aufgefallen, der Luther schreibt extrem viel die Güte vom Herrn im Alten Testament. Und wenn wir das dann anschauen, in der Elberfelder ist es fast immer der Begriff Gnade und Treue in dem Sinn. Das heisst, es ist nicht so, dass es ein Begriff ist, der dort weit weg ist voneinander, sondern das Zeug ist sehr, sehr nah zusammen. Und ich mir dann überlegt, ja, wie ist das eigentlich? Wer kann überhaupt Gnade walten bzw. gnädig sein? Es ist ja interessant, Gnade wird ja nicht als Frucht vom Geist beschrieben, oder? Und gleich ist es etwas absolut Entscheidendes. Wenn man da sieht, was da steht, da kommt der Begriff Gnade nicht vor. Der Begriff Gnade kommt da im Kolosser und im in Dings, in Beschreibung von Liebe, in vollkommener Liebe, auch nicht vor. Das heisst, Gnade ist in dem Sinn nicht eine Frucht. Aber ich habe festgestellt, wenn jemand kann gnädig sein kann, dann muss es jemand sein, der gütig ist. Jemand, der wohlwollend ist. Jemand, der vorteilhaft ist. Jemand, der mild ist. Du kannst gar nicht gnädig sein, andernfalls. Und so wird Gnade als Konsequenz von Gottes Güte in unser Leben hineinkommen. Und es fängt nicht mit der Gnade an, interessant, sondern mit dem Wesen der Güte vom Vater im Himmel. Und ich werde dann eine Serie Bibelstellen vorlesen, wo das beschreiben, weil ich denke, es ist entscheidend bei all diesen Wesenszügen, dass wir ganz klar sehen, dass es ein Abbild vom Herrn ist. Dass wenn wir von einem angenehmen Wesen reden, reden wir von Wesenszügen, oder Vater im Himmel, wo Jesus ganz klar an sich tragen. Und es gibt da ganz, ganz einen Haufen Bibelstellen zu. Im Alten Testament sehr viel, aber auch im Neuen von dem her. Oder? Und der letzte Begriff, der im Alten Testament mit Güte oder Freundlichkeit übersetzt ist, der Begriff gut. Einfach gut. Das Wort gut in dem Sinn. Oder? Und das Wort gut ist natürlich ein Wort, das wir eigentlich auch kennen. Es ist etwas gut oder nicht gut. Oder? Von dem her. Und das Wort gut hat natürlich einen Haufen weitreichende Bedeutungen von dem her. Und heisst so viel wie nützlich, erfreulich, wertvoll, schön, reichlich, wohlreichend, angenehm, gütig. Oder? Also es ist sehr, sehr etwas Umfassendes von dem her. Sehr etwas Breites. Ein Wort, das einfach das beschreibt, was gut ist. Und auch dazu gibt es ganz, ganz eine interessante Bibelstelle, wo wir dann schlussendlich werden darauf zu reden kommen. Ich möchte einfach noch im Zusammenhang mit den Texten, die wir als Grundlage genommen haben, die Bibelstelle nehmen, wo im 1. Korinther 13 die Liebe beschrieben wird. Das heißt, die Liebe ist langmütig und freundlich. Der Begriff freundlich, richtig übersetzt hier, ist wieder einmal gütig. Und es ist interessant, wenn ich Freundlichkeit anschaue und nachher jedes Mal, wenn ich Freundlichkeit in der Lutherbibel gefunden habe und nachher schaue, was die Elberfelder darüber schreibt, ist der Begriff freundlich mir gar nicht vorkommen. Also das Wort freundlich ist ein Wort, das wir irgendwie selber geschaffen haben, wo aber, wenn wir es dann vergleichen, eindeutig zu kurz greift. Oder? Ganz, ganz klar. Weil gütig und freundlich ist nicht das Gleiche. Gütig geht viel, viel weiter. Wenn ich freundlich verstehe, ist es ein freundlicher Mensch. Oder? Aber wer ist schon freundlich? Viele Leute sind irgendwie freundlich, oder? Aber wer ist denn schon wirklich gütig? Wer ist wirklich wohlwollend mir gegenüber eingestellt? Milde mir gegenüber eingestellt? Oder beachtet mich als vorteilhaft, oder? Und das ist dort, wo der Begriff Gütig natürlich viel, viel mehr Tragweite erreicht. Oder? Und ich möchte jetzt wirklich als Grundlage ein paar ganz, ganz spannende Bibelverse lesen, wo der Vater im Himmel beschrieben wird. Oder? Und es gibt so eine Geschichte im Neuen Testament vom reichen Jüngling. Und die erste Antwort, die durchkommt, ist eigentlich schon noch, auf Englisch würde man sagen, Bewilderung, so ein bisschen verwirrend, oder? Dann kommt der reiche Jüngling auf Jesus zu und fragt, was er machen soll, oder? Und sie einen trat zu ihm und fragt den Meister, was soll ich Gutes tun, damit ich das ewige Leben habe? Er aber sprach zu ihm, was fragst du mich nach dem, was gut ist? Gut ist nur einer. Willst du aber zum Leben eingehen, so halte die Gebote, oder? Und dann kommt ein guter Meister und er sagt, was fragst du mich, was gut ist? Es ist nur einer gut. Nur einer ist gut. Und das ist Gott. Niemand anders. Und so merken wir auch, dass eigentlich mehr, wenn wir so einen Wesenszug annehmen wollen, dass wir von einem Wesenszug reden, der ganz klar einfach mal den Vater im Himmel reflektiert, allererst. Unser Vater ist einfach gut. Punkt. Und nichts anderes ist gut, nur er. Oder? Und das wird zum Teil sehr, sehr ausführlich beschrieben. Im Alten Testament schon 1. Chronik 16, 34 heisst folgendes. Danket dem Herrn, denn er ist freundlich und seine Güte wären ewiglich. Wenn jemand ein klein der Frommenkreis aufgepasst hat, kennt er den Vers garantiert von irgendwo von einem Liedertext. Aber ganz klar. Oder? Es ist aber so, danket dem Herrn, denn er ist gut und seine Güte wären ewiglich. Freundlich ist wieder viel, viel zu schwach. Viel zu schwach. Wirklich, ursprünglich ist das Wort gut, gütig drin. Oder? Und eben gut in dem Sinn einfach allumfassend, als Wesenszug, wo einfach das, was wir als gut richtig definieren können, einfach umfasst. Oder? Von dem her. Gott ist gut. Und seine Güte währt ewig. Es gibt einen anderen ganz bekannten Bibelvers aus dem Alten Testament, Psalm 34, Vers 9. Schmeckt und seht, wie freundlich der Herr ist. Und dort heißt es, schmeckt und seht, wie gut, wie gütig der Herr ist. Wieder als Wort, oder? Wohl dem, der auf ihn traut, oder? Und dort einfach wieder, geschmeckt und schaut, wie gut der Herr wirklich ist, oder? Und 1. Petrus 2, 3, im Neuen Testament nachher, haben wir genau gleich wieder so eine Bibelstelle, wo es heisst, und seid begierig nach der vernünftigen lauteren Milch, wie die neugeborenen Kindlein, damit ihr durch sie zunehmt zum Heil, da ihr ja geschmeckt habt, dass der Herr freundlich ist. Oder? Und da heisst es wieder in dem Sinne, gütig ist. Auch dort wieder. Und für mich hat der Begriff Freundlichkeit, wie ich im alten Neuen Testament gefunden habe, ganz eine andere Bedeutung bekommen. Mit der Feststellung, dass da viel für mich dahinter ist, als nur einfach jemand einfach so freundlich. Oder? Sondern wirklich gut, gütig, wohlwollend. Oder? Und eben, ich habe vorgelesen, 1. Korinther 13, 4, so, die Liebe ist gütig, ist gut. Oder? Und nicht nur freundlich, ja, für uns Zeichen. Und da sehen wir, das ist wirklich ein Wesenszug, einfach ein Wesenszug vom Herr, von dem her. Oder? Und Jesus selber wird als Güte beschrieben. Und in den Psalmen haben wir natürlich wirklich serienweise Stellen, wo die Freundlichkeit vom Herrn beschrieben wird. Und David hat extrem viel geschrieben über die Freundlichkeit oder eben eigentlich die Güte vom Herrn. Wie der Herr gütig ist, wie er es gut meint. Und da gibt es sicher 50 Stellen im Alten Testament locker. Nicht noch viel mehr, die einfach das beschreiben auch. Als Freundlichkeit, in dem sind die Güte vom Herrn. Eine andere Bibelstelle, die ich noch lesen möchte, ist Jesaja 63, Vers 7. Das heisst, ich will der Gnade des Herrn gedenken und der Ruhmestadt des Herrn in allem, was uns der Herr getan hat und der großen Güte an dem Hause Israel, die ihn erwiesen hat, nach seiner Barmherzigkeit und großen Gnade. Und da kommt jetzt, ist interessant, da kommt jetzt sehr Gnade wirklich sofort im Zusammenhang mit der Güte zu reden. Oder? Der Herr war gnädig und hat einen Haufen gemacht für uns nach seiner grossen Güte. Oder? Das heisst wirklich, die Güte beim Vater hat dazu geführt, dass er einfach wirklich Gnade hat walten und extrem viel Gutes gemacht hat nachher. Oder? Jetzt, wenn wir nachher das Ganze schauen, das ist ja so, dass üblich ist beim Herrn, wenn es ein Wesenszug ist von ihm, dann hat er auch ganz klar vor, dass das etwas wird von uns. Beim Herrn sein Wesen ist nicht einfach nur einfach so ein Wesen, das einfach so ist. In keiner Art und Weise. Wenn der Herr etwas widerspiegelt, dann hat er ganz klar das Ziel, dass er uns in seinem Abbild dort verändern kann. Schließlich hat er uns ursprünglich zu seinem Bild geschaffen und will eigentlich auch, dass wir eben auch sein Wesen auf dieser Erde mehr und mehr widerspiegeln können. Und da gibt es dann auch entsprechend aktive Formen, die dazukommen, oder? Wo dann dann wo es dann heisst, du bist gütig und freundlich, lehre mich deine Weisung, im Psalm 168. Und auch dort wieder, du bist gütig und tust Gutes. Das ist eigentlich das, was ursprünglich so drinnen gestanden ist, oder? Lehre mich deine Weisungen. Eben, auch dort, der David gewusst, okay, der Herr ist gut und tut es gut und will durch das, und er gewusst, ich will das auch lehren. Der Herr will mir das beibringen. Der Herr will mir gütig machen. Ein Stück weit gut werden wir nicht. Jesus hat selber gesagt, es ist nur einer gut. Und wenn Jesus das sagt, dann glaube ich, müssen wir irgendwann zum Punkt kommen, dass wir realisieren, dass wir sehr wahrscheinlich auch nicht gut werden. Mhm. Wenn er das von sich aus sagt, dass nur der Vater immer gut ist. Oder? Und gleich können wir gütig werden, dass wir Menschen werden, die einfach gütig sind. Und im Römer schreibt er dann zwei interessante Bibelstellen. Eine ist natürlich spannend für allem voran für uns Heiden eigentlich schon. Und da gibt es ein Kapitel 11, wo er erklärt, dass wir als Heiden eigentlich unnatürlich zum Erbe gekommen sind, dass wir eingepfropft sind in diesen Baum. Oder? Dann heisst es spannend, wo er den Heiden in dem Sinn sagt, dass uns darum sind die Güte, und den Ernst Gottes, den Ernst gegenüber denen gefallen sind, die Güte Gottes aber dir gegenüber, sofern du bei seiner Güte bleibst, sonst wirst du auch abgehauen werden. Er schreibt dort vom Baum vom Leben, wo Israel zum Teil abgehauen worden ist, weil sie die Güte vom Herrn nicht genommen haben. Und er hat gesagt, okay, ich pfropfe die Heiden ein, weil ich schliesslich allen zu Heiler kommen werden. Und sagt aber dann noch, hört, wenn ihr schon als unnatürlicher Ölzweig in den natürlichen Ölbaum eingepfropft worden seid, kommt ihr ja nicht auf die Idee, ihr könnt euch nicht wieder auch abschneiden, wenn ihr nicht entsprechend verhaltet. Darum denkt an die Güte vom Herrn. Denkt, dass der Herr wirklich gut ist. Und bleibt an seiner Güte. Und bleibt dort dran von dem her. Und vorher schreibt er für mich den Vers, das ist der erste Vers, der mir im Zusammenhang mit der Güte vom Herrn in Sinn kommt, wo mir auch zeigt, dass die Güte vom Herrn etwas sehr, sehr Starkes ist. Römer 2,4 heisst folgendes. Oder verachtest du den Reichtum seiner Güte, Geduld und Langmut, weißt du nicht, dass sich Gottes Güte zur Buße leitet. Und da kommen wir jetzt natürlich zu einem absolut zentralen Thema. Warum tun wir umdenken? Oder? Ein Herr seine Absicht, dass wir umdenken, was Buße tun heisst, Metanoia. Oder? Ein Herr seine Absicht dort drinnen ist, weil man sieht, dass er gut ist. Das ist die Motivation vom Vater, dass wir umdenken. Nicht, was mache ich alles falsch? Was ist alles schlecht? Sondern, Gottes Güte führt dazu, dass wir Buße tun können. Und was die Geschichte, die ich am Anfang erzählt habe von mir, wie es mir aber geht, das merke ich genau, das ist es. Es ist ja so, wenn wir irgendeinen Konflikt haben, spielt absolut keine Rolle mit wem, und irgendwo ein Ketter haben mit jemandem, oder nicht einig sein, das mag leise, laut, was auch immer sein, spielt gar keine Rolle, ist doch am Anfang so, dass wir merken, es ist nicht gut. Es ist falsch, sagen wir so, es ist falsch. Oder? Ich merke aber, wenn ich mich nur wegen dem, dass es falsch ist, entscheide, es nicht zu machen, halte es nicht wahnsinnig lange her. Wenn ich aber merke, dass hinten dran ein Gott ist, der es gut meint mit mir und aufgrund von seiner Güte mir sagt, weisst was, mach doch das anders. Tu doch dort prinzipiell umdenken, dass wenn dir deine Frau etwas sagt, dass sie in den allermeisten Fällen weder böse gemeint ist, noch ein Angriff auf dich, sondern eine Hilfestellung soll sein und du auf keine Art und Weise auf die Idee musst, dich selber zu verteidigen. Und dann, wenn ich so anfange umdenken, und merke, es ist nur, weil der Herr es gut meint mit mir. Und seine Güte mir dazu führt, dass ich sage, hey, es tut mir wirklich leid. Nicht nur, weil es schlecht war, oder? Sondern weil ich merke, da ist noch etwas ganz, ganz anderes dahinter. Dann hat das viel, viel mehr Substanz. Es hat viel, viel länger her. Darum ist es für mich ein Vers, der mir wirklich wichtig geworden ist, wenn es darum geht, warum denke ich um? Warum kehre ich um? Kehre ich um, weil es einfach heisst, es ist nicht gut? Oder kehre ich wirklich um, weil ich merke, dass Gottes Güte so gross ist für mich, dass er mir einen anderen Weg gibt, wo ich laufen kann, der viel, viel besser ist? Und das sind doch zwei Paar Schuhe. Wenn ich weiß, es ist nicht gut, dann mache ich es nicht mehr. Das geht Richtung Gesetzlichkeit. Wenn ich aber merke, dass Gott so gut ist und seine Gnade mir zur Verfügung steht, dass ich umkehre, dann komme ich ganz, ganz zu einem anderen Schluss. Und ich merke, in der letzten Zeit ist das etwas, wo meine Frau und ich relativ viel sagen, Gott ist wirklich gut zu uns. Gott ist wirklich, wirklich gut zu uns. Und das merken wir immer und immer und immer wieder. Und ich merke dort, das gibt mir extrem Motivation, dran zu bleiben und weiter lernen, anders zu denken, wo ich noch nicht richtig denke. Weil ich weiss, dass Gott gut ist. Und das ist der Wesenszug, der die Güte ausdrückt. Und ich merke auch, wenn wir mit Leuten zusammen sind, die es gut meinen, die wohlwollend sind. Am Freitag haben wir ein Lizenzierungsgespräch gehabt für Leute, die Lizenzierung gemacht haben, um ihnen die Lizenz zu geben, für was für einen Teilbereich auch immer. Und da war der Volker da gewesen. Und er ist Leiter von Four Square Swiss. Und ich habe gemerkt, das ist einer, der es wirklich gut meint mit uns. Einfach wirklich. Wo wirklich wohlwollend ist uns gegenüber. Und mir hat dann gesagt, ey, wir sollten viel mehr mit ihm schwätzen und uns mit ihm treffen. Mit ihm austauschen. Weil wir eben merken, dass die Güte, das Wohlwollende vom Herrn einfach uns gegenüber ausstrahlt. Und ich merke, Menschen, Menschen, die das ausstrahlen, anderen gegenüber, führen auch dazu, dass man normal zu denen kommt und sagt, du weißt was, was kann ich anders machen? Weil wir merken, dass sie es gut meinen mit uns. Und das ist das. Das Gutmeinen mit jemandem, das Wohlwollen, das ist eben die Güte. Als Frucht, oder Vater jedem Einzelnen aneignen will. Und dort wird nachher Veränderung stattfinden. Ich merke, das ist mir aufgefallen, das ist so etwas, aber es heisst Weichheit, so etwas Veränderndes, so etwas Kräftiges schlussendlich, was wirklich für mich persönlich etwas vom Stärksten ist, wo ich mich wirklich korrigieren lassen kann. Ich habe Situationen erlebt, wo wir Menschen einfach nicht unbedingt böse, aber primär korrigierend gegenüber gestanden sind und einfach gesagt haben, das musst du anders machen. Und ich habe gemerkt, ich persönlich habe dort mit Gegendruck reagiert und habe überhaupt nicht angefangen zu korrigieren. Wo ich aber plötzlich gemerkt habe, dass die Menschen, die mir gegenüber wohlwollend sind, mich anfangen zu ermutigen, in eine andere Richtung zu denken. Genau das, Gottes Güte, die zur Buße leitet. Den habe ich einfach Ehre. Und ich merke, das ist das, was schlussendlich wirklich kehrt. Weil ich merke, es ist ein grosser Unterschied zwischen aufgrund von der Tat, dass etwas nicht gut ist, nicht zu machen, oder aufgrund von der Güte vom Herrn etwas nicht mehr zu machen. Weil wenn ich aufgrund von der Tat, dass es nicht gut ist, etwas nicht mehr machen, dann ist es schlecht. Das ist für mich, wie wenn ich im Kopf immer wieder entscheide, wegzuschauen. Aber ich laufe genau gleich noch in die Richtung. Und immer sagen, ja, nein, es ist nicht gut gewesen. Wenn ich aber aufgrund von der Güte vom Herrn mich ändere, dann mache ich wirklich eine Richtungsänderung auf meinem Weg. Dann fange ich in eine andere Richtung an zu laufen. Und ich merke, das ist so, so entscheidend für uns, dass wir uns überlegen, warum denken wir anders? Warum wollen wir umdenken? Ist es einfach, weil es nicht gut ist? Dann ist es nur von kurzer Dauer und ist es ein ziemlicher Kampf, das immer und immer wieder zu machen. Wenn wir aber merken, dass Gottes Güte die Grundlage ist von unserer Existenz schlussendlich, weil er aufgrund von seiner Güte Gnade hat walten, dann denke ich wirklich um. Dann wird meine Haltung und meine Einstellung einfach wirklich anders. Oder? Und dann werden wir zu Menschen, die auch ganz klar nachher vom Herrn eingeladen sind, die Güte auch anderen Menschen kundzutun. Und da werde ich wirklich noch wirklich ein paar Bibelversen vorlesen, die genau in diese Richtung gehen. Und da werde ich mit zwei anfangen, die mit einem Thema verknüpft sind, wo wir schon vor längerer Zeit angeschaut haben, mit dem Thema Weisheit. Schon spannend. Ich kann mich erinnern, wir haben zum Thema Weisheit geredet. Und jetzt kommt das wieder zusammen, oder? In den Sprüchen heisst es ja, die sind die Sprüche Salomos, des Sohnes Davids, zu lernen Weisheit und Zucht und zu verstehen verständige Rede, oder? Und dann heisst es im Kapitel 3 und 4 heisst es, Gnade und Treue sollen dich nicht verlassen, hänge meine Gebote an deinen Hals und schreibe sie auf die Tafel deines Herzens, so wirst du Freundlichkeit und Klugheit erlangen, die Gott und den Menschen gefallen. Wir haben nachher darüber geredet, oder? Der Begriff Freundlichkeit hier ist wieder der Begriff Gunst. Das heisst, wenn wir uns die Güte vom Herrn aneignen, dann werden wir Gunst bekommen im Volk. Weil wir eben normalerweise auch wohlwollend gegenüber anderen sind. Und das ist ein kleiner Einschub. Was wir ausstrahlen, bekommen wir zurück. Wenn wir kritisch sind gegenüber jemandem, werden wir auch kritisch gegenüber uns sein. Wenn wir wohlwollend sind gegenüber jemandem, wird das Wohlwollen zurückkommen. Wie sie Wald ruft, kommt es zurück. Und genauso ist es mit unseren Haltungen. Wenn unsere Haltungen gesetzlich sind, werden wir Gesetzlichkeit widerspiegelt bekommen. Wenn wir gütig sind, wird die Güte zurückkommen. Wenn wir wohlwollend sind, werden wir auch wohlwollend finden. Und im Jakobus ist er ganz konkret und beschreibt die Weisheit. Oder? Jakobus 3,17 sagt er nachher Folgendes über die Weisheit. Die Weisheit von oben her ist zuerst laut, dann friedfertig, gütig. Lässt sich etwas sagen, ist reich an Barmherzigkeit und guten Früchten, unparteiisch, ohne Heuchelei. Die Weisheit von oben ist gütig. Auch wieder dort. Warum gebe ich Ratschlag? Die andere Seite, warum gebe ich Ratschlag? Ist es einfach, weil ich etwas besser weiss und dem anderen will zeigen, dass ich es besser weiss? Oder ist es, weil ich dem anderen gegenüber milde, wohlwollend, gütig bin und einfach wirklich das Wohl und das Gute füreinander vor Augen habe? Das ist ein riesen Unterschied. Ein wahnsinniger Unterschied. Und wenn ich wohlwollenden Ratschlag gebe mit dieser Güte als Hintergrund für mein Reden zu jemandem, dann kommt das viel, viel, viel mehr ins Herz. Kommt viel, viel näher am Menschen her. Das andere geht auf den Kopf los. Und viele Menschen haben mit dem Kopf Schwierigkeiten, oder? Und dann macht es, dann ist es irgendwo, oder? Wenn es aber aufs Herz geht, dann schlägt es nachher auf im guten Sinn, oder? Und dann wird dann die Weisheit von oben etwas, das wirklich direkt ins Herz hineingeht. Und das ist der grosse Unterschied zwischen Wissen bläht auf. Oder? Im Korinther schreibt das so also schön. Erkenntnis bläht auf, Liebe baut auf und die Liebe ist nachher auch beschrieben. Die Liebe ist gütig, wir sind wieder am gleichen Ort, oder? Es kommt alles wieder zusammen nachher, oder? Dann ist es so, dass er natürlich interessant ist wieder der Paulus, wo man doch zum Teil nicht unbedingt das als eine Person identifizieren würde, die so eine Samthandschuhperson ist, so extrem viel darüber schreibt, dass man die Freundlichkeit und die Güte der Menschen soll erkund werden. Und ich werde als Anfang mal die Bibelstelle lesen, wo irgendwelche Leitungsaufgaben betreffen, und dann schreibt er, im 1. Timotheus 3, wo er beschreibt, wie Bischöfe, also Leute, die vorstehen, die irgendein Amt haben, wie die sollen sein, oder? Da heisst es, kein Säufer, nicht gewalttätig, sondern gütig. Wieder das, gütig sein gegenüber den Menschen. Und durch das Hintergrund ist wirklich die Milde gemeint, als ursprüngliches Wort, eben mild, fein, wohlwollend, oder? Und Titus 2 schreibt auch wieder denen und sagt nachher, und jungen Frauen anhalten, dass sie ihre Männer lieben, ihre Kinder lieben, besonnen seien, häuslich gütig. Und das ist jetzt witzig, dass der Begriff gütig hier als einer von den wenigen Mal wirklich in der aktiven Form gewählt ist, dass wirklich auch aufgrund von diesem Wesenszug einfach auch entsprechend eine Handlungsweise daraus kommt, von dem her. Und so beschreibt er die Aufgabe von diesen Leuten. Im Titus 1,8 schreibt er auch wieder von den ältesten Bischöfen, der heisst, sondern gastfrei, gütig, besonnen, gerecht, fromm, enthaltsam. Und dort ist wieder, das ist interessant für uns, als einziges Mal ein Wort gewählt, wo eigentlich das Gute liebend als Grundlage. Und zwar in einem doppelten Sinn, wo die Worte wirklich vereint, wo wir davon reden, auf der einen Seite das Gute lieben und auf der anderen Seite wohlwollend, mild, gütig, vorteilhaft sein als Wesen, also wo wirklich das Ganze umfasst, wo aktiv und passiv zusammenkommt in dem Sinn. Wirklich als eine Beschreibung, dass wir Menschen, vor allem die, die eine Aufgabe haben, dass sie, was sie machen zum Wohl vom anderen, weil sie das Gute lieben. Oder? Jetzt, dass sie Stellen waren, primär für irgendwelche Leute, die ein Amt haben, können das schon noch ganz schön generalisieren, das sollten wir doch machen. Ich denke, es betrifft nur irgendjemand, der eine Leitungsfunktion hat. Hey. Der Herr ist wie immer einfach allumfassend von dem her. Oder? Und da den Vers habe ich schon gelesen, und zwar letztes Mal, 2. Korinther 10,1 heißt: Ich selbst aber, Paulus, ermahne euch bei der Sanftmut und Güte Christi. Ich möchte mich noch erinnern, als ich davon geredet habe, den Begriff Sanftmut erklärt habe, das ist etwas ganz Festes, etwas ganz Klares, wo ganz klar Korrektur gibt. Aber eben nicht nur das, sondern auch gütig. Gütig, wohlwollend, zum Wohl, zum Vorteil vom anderen. Oder? Wirklich eben das Wohl vom anderen vor Augen haben. Wo, im Stil, wie der Paulus sagt, ich suche nicht das Eurige, sondern euch. Das heisst, ich suche nicht das, was ihr habt oder was ihr könnt bieten könnt, sondern ich suche euch als Menschen. Das ist genau das, was er dann sagt. Hier nachher, ihr mahnt euch in Sanftmut und Güte, weil ich das Wohl für euch will, aber euch auch klar in mir geben will. Jetzt gibt es im Epheser 4,32 so eine Bibelstelle. Seid aber untereinander freundlich und herzlich und vergebt einem dem anderen, wie auch Gott euch vergeben hat in Christus. Und dann wären wir jetzt beim ersten Thema, wo wir zum Thema angenehmes Wesen gehen, zum Thema Vergebung. Das ist das erste, was wir angeschaut haben, oder? Und dort heisst es, seid aber untereinander gütig und herzlich und vergebt einander. Die Aufforderung an alle, dass wir gütig sind zueinander, wohlwollend den Vorteil vom anderen suchen, oder? Das führt er aus von einer anderen Art in Philippa 2 und er sagt, jeder soll nicht auf die Siegen schauen, sondern auf zwei vom anderen und den anderen vor sich selber stellen. Oder? Und das können wir dann, wenn wir den Wesenszug von der Güte, von der Freundlichkeit mehr und mehr und mehr Raum gewinnt in uns von dem her. Oder? Genau gleich nachher im Philipper 4,5, dort heisst es auch wieder, eure Güte lasst kund sein allen Menschen, der Herr ist nahe. Eure Güte lasst kund sein allen Menschen. Das heisst, seid allen gegenüber gütig und mild. Wohlwollend. Oder? Von dem her ist das etwas, was der Herr wirklich uns allen ans Herz legt, dass wir den Menschen gegenüber wohlwollend sind, von dem her. Geht weiter, sagen, die Frucht des Lichts ist lauter Güte und Gerechtigkeit und Wahrheit. Und hier ist wirklich jetzt die Güte gemeint, die tätig wird. Und das gilt auch wieder für alle, in Epheser 5,9, wo er sagt, die Frucht, die ich in euch wirken will, ist gütig. Und zwar Güte in dem Sinn, dass wir wirklich den anderen Menschen etwas Gutes tun von dem her. Oder? Und so hat es noch mehrere Bibelstellen, wo er das beschreibt. Auch wieder noch eine im Kolosser 4. Eure Rede sei allezeit freundlich und mit Salz gewürzt. Oder? Das Wort freundlich dort heisst in Gnade eigentlich. Das heisst, und da kommen wir wieder zu dem, was im Alten Testament gesagt haben, wenn wir anderen Menschen gegenüber freundlich sind, heisst, ist das nicht nur einfach so ein bisschen freundlich, sondern der Gedanke ist wirklich, dass dort Gunst, etwas unverdient zum anderen gegenüber drinnen ist, dass wenn jemand mir gegenüber sich vielleicht nicht unbedingt korrekt verhalten, dass ich nicht unbedingt das Gefühl habe, ich kann jetzt entsprechend umgehen, sondern eben unsere Rede soll allzeit in Gnade und mit Salz gewürzt sein. Also ja, also keine leeren Worte oder nicht allzu viel, was nicht muss sein. Oder? Von dem her. Zweiter Timotheus 2,4 schreibt dem Timotheus noch einmal so ein bisschen, wie er wie ein Knecht vom Herr, also einer, der hilft, der im Dienst vom Herr steht, dass er ein Knecht des Herrn, aber soll nicht streitsüchtig sein, sondern freundlich gegen jedermann. Das heisst echt dort wieder mild. Wieder die Begrifflichkeit von mild, von gütig. Oder? Und jetzt sehen wir, wenn wir das anschauen, es fängt beim Herr an, er ist es so und seine Güte wird auch aktiv, will uns Menschen schlussendlich auch seine Güte zuteil werden. Dass wir wirklich selber auch gütig werden. Und ich merke, in dem Ganzen für mich schon das Wichtigste ist wirklich die Tatsache, dass die Güte nicht einfach etwas ist, wo so ein bisschen freundlich, so ein bisschen angenehm ist, sondern eben wirklich einfach ein Wohlwollen, ein Bevorzug im guten Sinn von jedem Einzelnen wirklich als Hintergrund hat. Und zwar so, dass wir wegen dem anfangen umdenken. Ich finde es so spannend, dass er so schreibt und nicht sagt, Gottes Gesetz mich zur Buße leiten, sondern Gottes Güte führt uns zur Buße. Wirklich, die Tatsache, dass er es so gut meint mit uns, führt dazu, dass wir richtig für anfangen umkehren. Richtig für anfangen umdenken. Und dann merken wir auch, wenn wir anderen Menschen gegenüber die Güte sollen, die Gunst, die Gnade, die Freundlichkeit, die Milde, was auch immer das Wort wirklich alles umfasst, wenn wir das einander gegenüber wirklich positiv anwenden sollen, dann ist es etwas, was schlussendlich auch dazu führt, dass mein Gegenüber aufgrund von mir, dass ich das Wesen vom Herrn ein Stückchen versuche wiederzuspiegeln, zum Teil anders fängt davon denken. Und wirklich fängt davon umkehren. Und der Hintergrund, wenn der Paulus sagt, lasst die Güte, die Freundlichkeit, die Milde anderen Menschen teilwerden, ist nicht, weil er das einfach sagt, nur damit wir einfach wissen, wie ich es verhalte, sondern weil er weiss, er hat das auch geschrieben, dass die Güte und die Milde ist, die anderen Menschen näher zum Herr führt. Und schlussendlich bei der Güte vom Herrn die wahre Umkehr ist, die schlussendlich auf den Weg führt, wo wir richtig zum Ziel kommen. Und so ist die Güte wirklich etwas, wo die Fähigkeit hat, unsere Verhärtung zu ändern, unsere Verhärtung aufzulösen und nach der Verhärtung sogar weitergeht und dazu führt, dass wir von Anfang an umdenken. Und das ist eindeutig für mich etwas, das nicht mit Härte geht. Du kannst die Leute nicht zu ihrem Glück zwingen. Auch manchmal sollte man die Leute zum Glück zwingen. Manchmal, der Herr weiss, wie er es machen muss. Er weiss das, oder? Aber dort, wo wir wirklich, wirklich auf den Weg kommen, wo auch fruchtbar wird, in jeder Hinsicht, ist dort, wo wir uns wirklich aufgrund von dem, dass der Herr gütig ist, der Herr gut ist, richtig von Anfang umdenken. Und für mich ist das ganz, ganz eine verändernde Kraft, die Güte. Sehr stark verändernde Kraft in unserem Leben. Wenn die wirklich Raum gewinnt, basierend auf dem, wie der Herr mit uns ist. Und ich merke für mich, ich wünsche mir die Kraft, weil ich auch merke, dass dort, wo ich in Freundlichkeit, in Wohlwollen einem anderen gegenüber etwas erzähle, dass die Chance ist, es kann annehmen. Ich habe gerade am Freitagmorgen ein anderthalbstündiges Gespräch mit dem gehabt, wo ich auch als Erster dem seit Jahren mal gesagt habe, was er für eine Wahrnehmung hat bei allen anderen, oder? Dass er überhaupt nicht gut ankommt. Und er merkt, es ist extrem wichtig, wie ich ihm das sage. Und ich sage, weißt du, lass mal, ich sage das nicht, dass ich dir einfach da jetzt etwas vormalen kann und sage, du bist der letzte Knochen. Sondern ich sage das nur, damit du weißt, wie du ankommst, in der Hoffnung, dass du etwas kannst lernen, weil er vorher gesagt hat, er will lernen. Sonst hat er es nicht gesagt. Du kannst lernen und dort kannst du ja, gewisse Sachen halt zurücknehmen, damit das anders wird, deine Wahrnehmung, oder? Und es ist schon noch, im Anfang bin ich wahnsinnig nervös gewesen, jetzt muss ich schauen, wie das passiert. Das hat sich plötzlich ergeben, aufgrund von einer Situation, in der eine Wölle daneben geschlagen hat, wirklich absolut ungeschickte Formulierung in einer E-Mail und unmöglich. Und ich dachte, jetzt muss ich etwas sagen, oder? Und der Chef hat auch gesagt, ich muss etwas sagen. Ich kann nur sagen, ich muss etwas sagen. Und der Chef sagt, ich muss etwas sagen. Okay, ich kann nicht auslesen, oder? Ich muss etwas sagen. Ich habe sowieso etwas gesagt, aber ich kann nicht auslesen, oder? Und dann habe ich ihn auf das angesprochen und dann ist ein riesiges Gespräch daraus entstanden, und zwar gut. Ich war völlig erstaunt, wie gut das entwickelt hat, und es hat damit zu tun gehabt, dass ich ganz fest haben müssen aufpassen, dass ich nicht in eine verurteilende Haltung, sondern in eine wohlwollende Haltung dem anderen gegenüber komme und sage, lass, ich sage das nur, damit du kannst korrigieren, damit es dann besser wird. Und dann habe ich mal Beispiele gesagt von Leuten, die entsprechend darauf gehen und jetzt nicht mehr haben, weil sie eben, wie näher auch von sich behaupten, sie heilen korrigieren. Und dann habe ich schon gemerkt, die Güte ist etwas so Wichtiges. So etwas Entscheidendes, wie ich aufeinander zugehe. Und für mich ist Güte schlussendlich entscheidend, ob es wirklich ankommt und tief geht oder nicht. Und das ist das, wie wir einem anderen gegenüber begegnen können. Und darum wünsche ich mir schon, dass wir dort das wirklich auch alle mehr und mehr zu einem Wesenszug wirklich von uns werden lassen, dass wir einem anderen gegenüber wohlwollend, positiv gestellt sind und das Gute wollen füreinander. Und wir haben einen, der uns das vorgemacht hat. Und uns das wirklich auch als Person widerspiegelt, das ist der Herr. Und dort können wir uns daran orientieren. Amen.